geht's nicht weiter. Es gibt einen Tag im Leben Jesu, der wird im Markus-Evangelium erzählt, in Kapitel 4. Und es ist ein langer Tag, den Jesus die Leute lehrt. Lauter gute Sachen. Lauter gute Sachen. Es wimmelt von positiven Aussagen. Eine Menge Geschichten, die Christen irgendwie so im Kopf haben, dass Jesus die mal gesagt hat, sind an diesem Tag gesagt worden. Aber irgendwann, also bei mir ist das so in der Regel erreicht nach 30 Minuten, dass die Leute mich sehr müde angucken. Nehmen wir mal an, dass das bei Jesus ungefähr 6 Stunden gedauert hat. Also irgendwann gucken einen die Leute an und sind einfach nur noch müde. Und das ist am Ende dann von Kapitel 4 erreicht. Wenn wir über Angst reden und über dieses Lebensgefühl reden, dann fängt das bei vielen tatsächlich damit an, dass es irgendwann genug ist. Dass man irgendwann einfach nicht mehr kann. Dass irgendwann die Dinge nicht mehr gehen. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, kommt, wir fahren zum anderen Ufer hinüber. Die Jünger verabschiedeten die Leute, dann stiegen sie ins Boot, in dem Jesus nachsaß und fuhren los. Auch andere Boote fuhren mit. Jesus war ins Boot gestiegen, damit die Leute ihn hören konnten und damit die Leute nicht so echt eng an ihm dran sind, dass dann die weiter hinten sind, ihn nicht mehr hören und nicht mehr mitkriegen, dass man ihn sehen kann. Und in dem Boot fahren sie los und jetzt macht jeder das, was er kann. Also Jesus kann jetzt nichts, der ist nämlich gelernter Zimmermann, der legt sich also ins Boot und schläft. Aber um sich herum sind lauter Fischer. Ja, die haben den ganzen Tag nichts gekonnt, aber jetzt ist ihre Stunde gekommen, sie können Boot fahren. Das ist das, was sie können. Aber eigentlich sind sie fertig. Der Tag ist lang gewesen, lang gewesen. Wenn ihr in die Tiefen eures Herzens absteigt und euch anfangt, mit Angst zu beschäftigen, dann merkt ihr, dass es ganz viel auch damit zu tun hat, dass wir immer wieder uns sagen, das geht ja noch irgendwie. Einer geht noch. Einen schaffe ich noch. So diesen Tag schaffe ich noch oder diese Woche schaffe ich noch. Das ist beim Thema Mobbing so. Das ist beim Thema Angst so, aber Mobbing als erlebte Situation, in der ich drin bin. Wenn wir über Angst reden, dann muss man ganz vielen Leuten sagen, was wäre, wenn es nicht mehr weitergeht? Was wäre, wenn heute der letzte Tag sein müsste, dieser Situation? Was müsstest du tun, damit morgen eine andere Situation ist? Für manche Leute heißt es dann, sich mal doch ordentlich krankschreiben zu lassen. Für manche Leute heißt das, tatsächlich mal aus einer Situation richtig aussteigen. Einer geht noch, ist einer der dümmsten Sätze, die das Deutsche so zu bieten hat. Da kam ein schwerer Sturm auf, sodass die Wellen ins Boot schlugen. Das Boot füllte sich schon mit Wasser. Ich komme von der Nordsee, also Sylt, aber Festland. Und da, wo ich herkomme, ist es so, dass eigentlich nie jemand im Wattenmeer verloren geht. Also kein Einheimischer geht im Wattenmeer verloren. Wir haben alle Angst vor dem Wasser. Wer in dieser Gegend groß wird, der weiß, dass Wasser eine Gefahr ist. Die einzigen, die da ständig ertrinken, sind irgendwelche doofen Touristen, vorzugsweise Hamburger. Ja? Irgendwelche hamburgischen Klassen, die dann mal wieder irgendwie 2, 3 Schüler verlieren. So, das ist so die, da, kein Gefühl für die Situation. Das hier sind Fischer. Die befinden sich auf einem dunklen See, ohne künstliches Licht in irgendeiner Form. Ein Sturm kommt auf, es ist pechfinstere Nacht und das Boot füllt sich mit Wasser. Diese Leute haben richtig Panik. Die bekommen richtig Angst. Das Problem ist mit einem volllaufenden Boot, dass es immer schneller geht mit dem Volllaufen. Umso mehr Wasser im Boot drin ist, desto tiefer liegt das Boot über der Wasserlinie und umso schneller schwappt die nächste Welle da rein. Das ist alles nicht witzig. Manche Leute von uns befinden sich in genau so einer Lebenssituation. Manchen Leuten von uns geht es genauso. Das ist deren Lebensgefühl. Ich bin in der Dunkelheit, ein Sturm tost um mich her und so langsam läuft mein Lebensboot voll. Und alles, was ich hinkriege, ist eine Mischung aus panischem Rudern und panischem Schöpfen und irgendeine namenlose Hoffnung, dass das hoffentlich irgendwie auf irgendeine Art und Weise vorbeigeht. Das Fiese ist ja beim Thema Angst, dass der neben mir sitzt, davon ja gar nichts mitbekommt. Das ist das Schöne an einem soliden Beinbruch, ne? Da hat man wenigstens einen ordentlichen Gips und irgendwie sowas. Ne? Sobald es irgendwie in diese Themen reingeht, kann man richtig zu tun haben und es kann das ganze Leben komplett irgendwie im Griff haben, aber der neben mir sitzt, der soll davon nichts mitkriegen, der kriegt davon nichts mit oder er soll es zumindest so mitkriegen, dass es unsere Beziehung nicht stört. Ich glaube, das ist eine der Herausforderungen, die wir als Gemeinde haben, dass wir es schaffen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der es möglich ist, dass jemand sagt, das und das ist in meinem Leben, das ist der Sturm in meinem Leben, das ist die kalte, nackte Angst in meinem Leben und dass es nicht beim anderen dazu führt, dass er sagt, ich hatte auch eine schlechte Woche. Das ist eine der Herausforderungen, die wir als Gemeinde haben, dass wir lernen, miteinander ehrlich zu werden und immer ehrlicher zu werden. Rauszukommen aus den oberflächlichen, netten Gesprächen. Und für Leute, die Angst haben, ist das ja ein doppeltes Problem. Also sie haben sowieso Angst und jetzt müssen sie noch mit der normalen zwischenmenschlichen Angst umgehen, die wir alle irgendwie haben. Wie gehen Leute damit um, wenn ich mein Herz aufmache? Was machen Leute damit? Trampeln die darüber hinweg oder was tun die Leute dann? Jesus aber lag hinten im Boot auf dem Sitzkissen. Ich habe übrigens mal eine Arbeit gelesen darüber, was das für ein Kissen war. Theologen beschäftigen sich mit den unfassbarsten Fragen. Und schlief. Die Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwie da beim Rudern, dass es so eine Mischung ist. Das eine ist zu sagen, einer sollte jetzt mal Jesus wecken. Und dann sagt ein anderer, nee, das kriegen wir hin. Und irgendwann ist die Gruppe so weit, dass sie sagt, ja, wir sollten ihn jetzt wirklich wecken. Und dann kommt so diese gefrorene Sekunde. Alle gucken sich an und fragen sich, wer macht's denn jetzt? Also was für eine Blöße. Wir sind Fischer. Und der einzige Job, den wir an diesem Tag hatten, war, Jesus auf die andere Seite des Sees zu bringen. Und das kriegen wir nicht hin. Für manche ist das ein Riesenschritt, irgendwann zu sagen, mit Rudern und Schöpfen kommen wir nicht mehr weiter. Wir haben lange gerudert, wir haben lange geschöpft, wir kommen einfach nicht mehr weiter. Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? In der Theologie gibt es dafür einen Begriff. Das ist die sogenannte Theodizee-Frage. Die Theodizee-Frage ist die Frage, wo ist Gott im Leid? Das ist genau diese Frage. Kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Gott, kümmert es dich nicht, was gerade bei mir passiert? Ist dir das eigentlich egal, was gerade in meinem Leben abläuft? Warum schweigst du? Und es gehört zu den Dingen, die wir auch als Gemeinde lernen müssen und unser Miteinander lernen müssen, dass wir nicht manchmal das Schweigen Gottes ausfüllen mit unserem Reden. Denn es gibt Situationen in unserem Leben, in denen schweigt Gott. Das ist ja eins der Dinge, die irgendwie so schwer zu begreifen sind, so schwer zu fassen sind, was wir irgendwie versuchen, von unseren Kindern so ein bisschen am Anfang mal fernzuhalten, dass Gott ja eben nicht für alles immer eine für uns greifbare Antwort gibt. An manchen Stellen tut er was, an manchen Stellen greift er ein, an manchen Stellen antwortet er. Und ich denke, viele von uns könnten viele nette Geschichten erzählen. Aber manchmal, und dieses manchmal geht manchmal über Jahrzehnte, an einem Thema längst, manchmal redet Gott gar nicht. Manchmal tut er überhaupt nichts. Die Jünger rudern hier auf dem See, schöpfen, die Panik wird größer und größer und alles, was sie erleben, ist, kümmert es dich denn überhaupt nicht? Bin ich dir völlig egal? Die Frage nach dem Schweigen Gottes ist ja nicht eine theologische Frage im Sinne von, wir denken jetzt mal über das Wesen Gottes nach in einer gefallenen Welt und was weiß ich, sondern es ist doch zutiefst so ein Beziehungsding. Zu sagen, so was ist das eigentlich für ein Gott, der manchmal komplett schweigt? Ich stehe in einer Situation drin, die mich schier zerreißt und Gott redet gar nicht. Gemeinde ist der Ort, wo wir dann es miteinander aushalten müssen. Wo wir einander tragen. Wo wir nicht billigen Trost spenden und sagen, wird schon alles wieder gut werden. Manche Dinge werden nie gut. Und trotzdem ist er ein guter Gott. Jesus stand auf, sprach ein Machtwort zu dem Sturm und befahl dem tosenden See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Ein Wunder. Ein richtiges Wunder. So ein richtiges, richtiges, richtiges Wunder. Ein Wunder, das für die Leute, die da in diesem Boot saßen, vielleicht noch ein bisschen wunderhafter ist, als wir, die wir das hier lesen, weil wir die Situation gar nicht so richtig kennen. Die wissen, was ein Sturm ist. Die wissen, was die Panik in der dunklen Nacht ist. Die meisten von uns ahnen nicht mal, worum es hier geht. Und ich kann mir vorstellen, dass sie als alte Männer irgendwann mal ihren Enkeln auf dem Schoß gesagt haben, ich erzähle dir mal meine allerbeste Jesusgeschichte. Weißt du, damals, da waren wir auf dem See und so weiter. Die Gefahr ist ja, dass wir bei so einer Bibelstelle das so von uns weghalten und sagen, das hat ja so ein bisschen so was Märchenhaftes. Ja? Alles war irgendwie schlecht und dann kam der Prinz und Pferd und Schwert und irgendwie sowas, ne? Und glücklich bis an ihr Lebensende. Aber Wunder passieren noch heute. Maren erzählt uns einfach mal ein Wunder. Ja, dass, wenn ich das wüsste, wie man das Ding ankriegt. Oder? Das sind die Mikrofone, mit denen ich nie arbeite. Ja.
Ja. Geht das? Ja. Genau, ich bin Maren und ich wollte euch was erzählen. Als mein Mann den Gottesdienst vorbereitete, fragte er mich, ob ich irgendeine Geschichte habe zum Thema Angst und Gott. Und da fiel mir sofort eine Kindheit aus meiner Geschichte ein, die für mich so eindrücklich war, dass ich das einfach ja heute noch so genau weiß. Und zwar war ich, glaube ich, 8 oder 9 Jahre alt und ich komme ja aus einem sehr großen Stall. Wir sind 8 Kinder, was bedeutet, dass man sehr viel unbewacht durchs Dorf und durch die Gegend läuft. Also die Elternaugen wachen nicht immer überein. Und da gab es so eine Situation, da war ich mit einem Mädchen, mit einer Freundin unterwegs. Wir waren auf so einer Pferdekoppel, haben da Pferde gefüttert und dann kam uns irgendwann so ein junger Mann entgegen und das war schon, er war irgendwie merkwürdig und wir fühlten uns von dem irgendwie so ein bisschen beobachtet und das war irgendwie komisch, aber noch trennte uns ein Zaun so von diesem Mann und deswegen haben wir den erstmal so versucht, so ein bisschen zu ignorieren und dann später, wir waren da halt länger, stand er auf einmal vor uns, also der Zaun war nicht mehr zwischen uns. Und wir merken, dieser Mann irgendwie, weiß ich nicht, hat man irgendwie schon so gemerkt, dass der irgendwie uns auf eine sexuelle Art so anguckt. Und dann kam er immer näher und fing uns auf einmal an zu, also es war sonntags, wir hatten Röcke an, fing uns so an anzusprechen und bettelte uns dann quasi so an, oh, kannst du bitte deinen Rock hochmachen? Und also so kam uns halt immer näher und ging sich selber schon so an die Hose und wir waren echt so wie erstarrt, weil wir echt so dachten, krass, was passiert hier jetzt? Und wir waren auch sehr klein und für mich war das zum ersten Mal dieses Gefühl, da sieht mich jetzt ein Mann als sexuelles Objekt und der will mir was. Und wir waren erstmal so wie angewurzelt und irgendwann schrie ich nur noch, wir müssen weglaufen und dann sind wir halt losgerannt und leider waren wir so panisch, dass wir uns auch dann getrennt haben und ich weiß, dass ich als Kind, ich habe Panik gehabt einfach so und ich bin gerannt und dann über so einen Stacheldrahtzaun rüber, habe mir meine Beine blutig gekratzt, Rock zerrissen, ich bin einfach, ja, wir haben so eine Angst gehabt früher und dann... Es ist ja Gott sei Dank nichts passiert. Aber ist okay. Naja, und dann sind wir irgendwann zu unseren Eltern gekommen, haben natürlich nur geheult. Obwohl ja gar nichts passiert ist, war es, glaube ich, so dieser Moment, es hätte was passieren können und man ist so ausgeliefert. Und dann wurde natürlich die Polizei gerufen und ich musste da irgendwelche Fotodateien angucken von Sexualstraftätern und so weiter. Und das war für mich irgendwie ja einfach krass so als Kind. Und danach habe ich halt gemerkt, dass ich so eine Panik vor Männern hatte. Also ich konnte irgendwie ja gar nicht mehr irgendwie frei rumlaufen. Und ich musste ja trotzdem Wege weiter alleine gehen, weil wir waren viele Kinder und dann hattest du den Klavierunterricht oder was weiß ich. Und ich war so, ja, dass ich dann so, wenn ich dann im Dorf begegnest du ja auch mal jemanden alleine, so, ne, gehst den Bürgersteig entlang, ein Mann kommt dir entgegen und ich gleich panisch in die Büsche gesprungen, auf Grundstücke gegangen und immer so, fühlte mich immer so schutzlos irgendwie und hatte einfach so eine Angst und dann wohnten wir eine Zeit lang auf dem Bauernhof und dann gab es so eine Situation im Sommer, das war dann schon Monate später, wo irgendwie Himbeer-Brombeer-Zeit war und ich wollte unbedingt pflücken gehen. Und ich wollte aber auf keinen Fall alleine gehen, so, weil ich habe ja immer diese Situation versucht zu vermeiden, wenn es ging. Ne? Viel musste ich alleine gehen und habe ich meine ganze Familie durchgefragt, wer geht mit? Und keiner wollte mit. Und da hast du, was mache ich denn jetzt? So, ich will das aber unbedingt. Und da hatte ich echt das Gefühl, dass Gott mich so herausfordert und sagt so, doch, ich gehe aber mit dir. So, sei mutig, ich bin da. Und ich weiß so, dass jeden Schritt, den ich so vom Elternhaus dann so weggegangen bin, dass ich da echt so eine Angst hatte, aber irgendwie das Gefühl hatte, so Gott, ja, Gott macht mich da, will da jetzt irgendwie ein Wunder tun bei mir. Und das war einfach so fantastisch, weil ich bin dann da so gegangen und dann stand da ein Auto und habe ich mich nicht getraut, bei diesem parkenden Auto vorbeizugehen, weil ich dachte, oh, gleich springt da jemand raus oder, also ich war schon so voll einfach so Psycho. Und dann habe ich gebetet und gesungen. Und auf einmal, das war so krass, da war der Heilige Geist so da und auf einmal war die Angst weg. Sie war einfach weg. Und ich weiß noch, dass ich so innerlich, dass so diese ganze Angst, dieses beklemmende körperliche Gefühl war weg. Und ich war so frei und ich war auf einmal so fröhlich nur noch. Also ich weiß, dann habe ich da Brombeeren gepflückt und das irgendwie so voll gefeiert, dass ich frei bin und dass Gott da ist. Und weiß so richtig auch so körperlich, dass ich Gott so gespürt habe und eigentlich so Freude springen, tanzen nach Hause gegangen bin und danach das immer so getestet habe. Ne? Ich dachte, wo bin das? Ein Mann? Wie fühlt sich das jetzt so an? Und ich gemerkt habe so, nein, ich bin frei, das ist vorbei, Gott hat irgendwie ein neues Kapitel geöffnet und ja, das ist so lange her und trotzdem ist das so präsent, dass Gott da irgendwie so, ja, in einer Sekunde so eingegriffen hat und mein Herz wieder frei und leicht gemacht hat und das war einfach fantastisch.
Ist mit. Ja. Danke. Manchmal tut Gott ein Wunder. Manchmal macht er das einfach. Manchmal gibt es so einen Moment des Reinbrechen Gottes in eine Situation und alles ist anders. Und es ist völlig legitim, wenn du in deinem Leben um ein Wunder bittest. Gott mag es, wenn wir auf ihn zukommen und ihm um ein Wunder bitten. Wenn die Geschichte hier aufhören würde, dann wäre es einfach die Geschichte vom Trau dich Jesus zu fragen, trau dich Gott zu fragen und alles wird gut. Aber an dieser Stelle endet die Geschichte nicht. Und das ist mir wichtig. Wenn die Geschichte hier enden würde, dann hätten wir ein anderes Evangelium zu erzählen. Wenn die Geschichte hier enden würde, dann müssten wir sagen, ja, wenn du kein Wunder erlebst, dann weil du Jesus nicht richtig gefragt hast. Aber hier endet sie nicht. Warum habt ihr solche Angst, fragte Jesus. Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen? Ich merke, dass diese Predigt irgendwie ganz komisch, also wir sind jetzt wieder bei Theologie, aber ich habe mal an einer Stelle, wo wir als Freaks zusammen waren, also zwei Pastoren, habe ich dem gesagt, die einzige Wahrheit, die zählt, ist Theologie. Und dann hat er genickt und hat gesagt, das stimmt, das ist das Einzige, was zählt. Ne? Okay, also ihr merkt, ne, das ist jetzt freakig. So, okay. Was ist eigentlich genau, was eigentlich war die Situation im Boot? Da im Boot befanden sich ein paar Männer. Die Jünger und Jesus. Was hat diese Männer voneinander unterschieden? Wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann müssen wir sagen, nichts. Philipperbrief Kapitel 2 sagt, Gott legte alles an sich ab, was göttlich war, und wurde Mensch. Ein Mensch wie du und ich. Er achtet es nicht als Raub, einem Menschen gleich zu sein. Philipper 2, 5 bis 11. Hier ist ein ganz normaler Mensch, also ein Thorsten, ja? Ein ganz normaler Mensch. Und den wecken sie jetzt und sagen, hilf uns doch. Also sagen, Jesus, mach was. Und Jesus macht was. Er befiehlt dem Wind und alles Schuss und irgendwie sowas, ne? Wie ist das möglich? Die Bibel sagt uns, Jesus war erfüllt vom Heiligen Geist. Das war der Unterschied. Gott in seiner ganzen Fülle war im Heiligen Geist, in Jesus wohnhaft. Das ist das, genau dasselbe, was uns versprochen ist als Christen. Dass wenn wir unser Leben mit Gott verbinden, wenn wir unser Leben in Gottes Hände geben, wenn wir uns in Leben und Sterben mit ihm verbinden, dann kommt sein Heiliger Geist hinein in unser Leben. Und dann gilt es uns allen, dass Gott uns sagen würde, warum habt ihr solch eine Angst? Habt ihr denn kein Vertrauen? Jesus sagt, ihr seid doch in derselben Situation wie ich. Ich muss mit meinem Anliegen zu meinem Vater im Himmel kommen. Ihr müsst mit eurem Anliegen zu eurem Vater im Himmel kommen. Er hat am Tag die ganze Zeit darüber gepredigt, wie das Reich Gottes wächst und wie die Kraft Gottes sich Bahn bricht, wie na, das, die Geschichte vom Senfkorn zum Beispiel wird in die Erde geworfen, wird ein großer Baum draus und die Vögel des Himmels nisten da drin. Und er hat all das geredet von der sich stetig bahnbrechenden Kraft Gottes hinein in diese Welt. Manchmal neigen wir dazu, und das ist auch völlig legitim, uns zu jemandem zu wenden, den wir für geistlicher halten als uns und sagen, bete mit uns, bete für uns, segne uns. Das ist völlig legitim. Aber es ist genauso legitim, was Jesus hier macht und sagt, hey, warum habt ihr mich eigentlich geweckt? Warum bist du damit nicht selber in den Kampf getreten? Was traust du Gott zu? Und es gibt so die Kinderstundenantwort und die heißt alles. Und es gibt die ehrliche Antwort. Und in dieser Spannung befinden wir uns. Und wenn einer von uns sagt, ich habe allen Glauben dieser Welt, dann sage ich dir, das glaube ich dir wiederum nicht. Ich glaube, dass wir wachsen müssen in unserem Vertrauen zu Gott. dass Christsein eben dieses ist, dass wir mehr und mehr unserem Gott zutrauen. Dass wir ihm mehr und mehr zutrauen, dass er einen Unterschied macht in dieser Welt. Einen Unterschied macht in meinem Herzen. Hier in Vers 40 ist in dieser Übersetzung von Angst die Rede. In Vers 41 von Furcht. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Da befiel sie große Furcht und sie fragten sich, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Angst ist sprachlich in unserer Sprache verbunden mit dem Wort Enge. Kommt aus demselben Stamm. Angst und Enge hat dieselben Großeltern. Und das ist ja auch so. Angst ist so ein Lebensgefühl, so ein Beklemmungsding, so ein, ich mag mich gar nicht mehr bewegen, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich bin nicht mehr Herr meiner selbst. Furcht ist was ganz Konkretes. Ich fürchte mich vor. Also es ist nicht Angst, die uns davon abhält, über eine sechsspurige Autobahn rüberzulaufen, sondern es ist gesunde Furcht. Furcht davor, dass es ein unschönes Gefühl ist, wenn ein Objekt mit 160 Stundenkilometern über dich rüberfährt. Das ist gesund. Furcht ist ein total gesundes Ding. Angst ist nicht gut. An dieser Stelle erleben wir einen Wechsel bei den Jüngern. Es ist nicht so, dass die aus dieser Situation furchtlos rausgehen. Und das wäre total Quatsch, wenn wir jetzt hier irgendwie so eine Happening-Veranstaltung daraus machen würden und sagen würden, wir sagen uns jetzt alle, wie schön das Leben ist. Sondern sie tauschen ihre Angst gegen Furcht ein. Sie hatten Angst und sie beginnen zu realisieren, dass Gott auf diese Welt gekommen ist. Und dass Gott der Richter und Herr über alles ist. Sie beginnen zu realisieren, dass ihre Vorgesetzten ihnen gar nichts tun können. Weil über ihnen steht der lebendige Gott. Sie realisieren, dass was immer in ihrem Leben passieren könnte, dass Gott größer ist als das. Sie realisieren, dass es keinen Grund dafür gibt, in Panik zu verfallen, weil Gott der Herr der Herren ist und der König der Könige und sie ihm gehören, sie sein Besitz sind und Gott nicht zulassen wird, dass irgendetwas Namenloses einfach über ihr Leben rüber walzt. Sie tauschen ihre Angst gegen Furcht. Und die Herausforderung, die wir haben in unserem Leben als Christen, ist, dass auch unsere Furcht wächst. Unsere Furcht wächst vor dem lebendigen Gott. Wir haben in der deutschen Sprache diesen schönen Begriff der Ehrfurcht. Und manche Bibelstellen, wo schlicht und ergreifend von Furcht die Rede ist, im griechischen Original, wird in unseren Übersetzungen manchmal mit Ehrfurcht übersetzt, weil wir irgendwie begreifen, das Wort Furcht allein ist vielleicht ein bisschen zu eng. Das Wort Ehrfurcht ist vielleicht ein bisschen zu interpretierend. Irgendwo so in der Mitte ist die Wahrheit. Wenn wir nicht begreifen, dass unser Leben zu verantworten ist vor dem lebendigen Gott, dass nur zählt, was er über uns denkt, wenn wir das nicht begreifen, dann gibt es viele Gründe, Angst zu haben. Wenn wir nicht Furcht haben vor Gott, Ehrfurcht, wenn wir nicht begreifen, dass er der Richter ist und Herr, wenn wir nicht begreifen, dass was wir tun, Konsequenzen hat vor ihm, dann laden wir die Angst ein. Denn dann begeben wir uns auf das große Feld des Ich muss selber sehen, wie ich mein Leben mache. in der Illusion, dass ich mein Leben mache. Da befiel sie große Furcht und sie fragten sich, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Und die theologisch richtige Antwort ist, es ist schlicht und ergreifend ein Mensch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist die richtige Antwort. Manchmal passieren wahnsinnige Wunder im Leben eines 8-jährigen Mädchens. Wer ist denn das? So, ne? Klammer auf, jetzt kommen die 30 Sekunden und dann mache ich die Klammer wieder zu. Ne? Glaubt nicht, dass eure Kinder in Bullabü wohnen. Und glaubt nicht, dass das, was irgendwie abläuft bei euren Kindern, dass die das schon irgendwie hinkriegen. Wir müssen unsere Kinder trainieren, dass sie in der Lage sind, mit all dem, was in ihrem Herzen abläuft, wirklich zu Gott zu schreien. Und ein Schritt dahin ist vielleicht, dass sie das lernen, mit uns zusammen zu tun, aber das Leben ist nicht Bullabü. So, Klammer zu. Diese letzten zwei Verse, warum habt ihr solche Angst, fragt Jesus, habt ihr denn immer noch kein Vertrauen? Da befiel sie große Furcht und sie fragten sich, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Diese zwei Verse geben uns einen Hinweis darauf, was unsere Lernschritte sind. Es ist ein legitimes, ein gutes, ein geistliches, ein inspirierendes Gebet, zu sagen, Herr, lehre mich, dich zu fürchten. Herr, lehre mich, dich zu fürchten. Gott, ich will nicht einer Idee von dem lieben Gott und was weiß ich, irgendwelche merkwürdigen Ideen anhängen, sondern ich will begreifen, dass du der Große und Herrliche und Mächtige bist. Und die Angst muss weichen. Ich hätte das ganz am Anfang sagen sollen, ich sage es jetzt nochmal mit einer Klammerbemerkung. Solltest du irgendwie mit Angststörungen zu tun haben, dann bist du der Liebling jedes Psychotherapeuten, der Liebling jedes Psychiaters. Es gibt fast nichts, was so leicht zu therapieren ist wie Angstattacken. Also es gibt viele psychische Erkrankungen, die wesentlich schwieriger sind, was damit zu machen. Und wir lieben es, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Psychotherapeuten und Psychiater sich kümmern um Leute. Ja? Klammer zu. Also, hoffentlich nimmt keiner aus dieser Predigt jetzt mit, dass er sagt, okay, alles, was ich tun muss, ist, sondern, ne, okay. Ich bete mit uns. Gott, du kennst unsere Dunkelheit und den Sturm und das Wasser. Und du siehst unsere Versuchung, dass wir uns konzentrieren auf den Sturm und das Wasser. Und wir bitten dich, dass wir uns ausstrecken nach dir. Dass wir über dem Sturm das Licht deiner Herrlichkeit sehen. Du bist der große und herrliche Gott. Ein Retter, ein Kriegsheld. Vor dir zittern die Mächte und Gewalten. Alles in der sichtbaren und unsichtbaren Welt ist klein vor dir. Ich, mein Gott, bin klein vor dir. Und was mein verzagtes Herz will, das lege ich dir zu Füßen. Und Herr, ich bitte dich, dein Wille geschehe. Kämpf du die Kämpfe meines Lebens. Hilf mir, dass ich die Kämpfe meines Lebens kämpfe. Komm, Heiliger Geist, und Hilf mir, dass wir es gut zusammen machen.